Ja, manchmal ringe ich um Worte, wie man Predigten überschreiben soll, wie man die Predigten nennen soll. Vielleicht habe ich schon gemerkt, mir liegt es ja am Herzen, dass wir wirklich verstehen, was Christsein heißt, oder? Und Christsein ist so ein Begriff, den kann irgendwie jeder verwenden. Und Jesus nachfolgen, ja, das ist auch ein guter Begriff, oder? Und radikal zum Beispiel wird manchmal noch verwendet, oder Jüngerschaft. Ich habe mich jetzt heute Morgen für leidenschaftlich Jesus nachfolgen entschieden oder leidenschaftlich Christ sein. Denn ich glaube, was Christ sein ist, das können wir uns ja nicht aussuchen, sondern das hat Jesus uns vorgelebt und erklärt und deswegen ist entscheidend, was er dazu sagt. Deswegen lesen wir heute Morgen auch wieder einen Text aus dem Markus-Evangelium. Und ihr werdet vielleicht merken, es ist ein besonderer Text. Es ist ein Text, der vielleicht Bilder verwendet, die ziemlich martialisch sind. Also wenn man sich das so vor Augen führt, was da beschrieben wird, dann wäre es ziemlich blutig und auch ziemlich radikal. Und ich glaube, es sind drastische Begriffe, erschreckende Gedanken. Und trotzdem können wir von Jesus da was Wichtiges drüber lernen, was es heißt, mit ihm zu leben, ihm nachzufolgen. Ich lese euch gerne mal vor, Markus 9, ab Vers 38. Die Situation ist die, dass Jesus mit seinen Jüngern alleine ist. Er ist nicht mehr öffentlich am Erklären und am Predigen, sondern sie reden miteinander. Jesus, ihr Lehrer, die Jünger wollen von ihm lernen. Er hat ihnen zum Beispiel gesagt, dass sie dienen sollen, dass sie beten sollen, dass sie damit rechnen müssen, dass er stirbt am Kreuz und wieder aufersteht. Und jetzt sagt Jesus, geschieht Folgendes. Johannes, also einer der Jünger, sagt zu Jesus, Meister, wir haben gesehen, wie jemand in deinem Namen Dämonen austrieb. Wir haben versucht, ihn daran zu hindern, weil er sich nicht zu uns hält. Jesus erwiderte, hindert ihn nicht, denn jemand, der unter Berufung auf meinen Namen ein Wunder tut, kann nicht gleichzeitig schlecht von mir reden. Wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Ja, wer euch auch nur einen Becher Wasser zu trinken gibt, weil ihr Christus angehört, der wird, das versichere ich euch, ganz gewiss nicht ohne Lohn bleiben. Wer aber einem von diesen Geringgeachteten, die an mich glauben, zu Fall bringt, nochmal, wer aber einen von diesen Geringgeachteten, die an mich glauben, zu Fall bringt, der käme noch gut weg, wenn man ihm einen Mühlstein um den Hals legen und ihn damit ins Meer werfen würde. Und wenn es deine Hand ist, durch die du zu Fall kommst, dann hau sie ab. Es ist besser, du gehst verstümmelt ins Leben ein, als dass du beide Hände behältst und in die Hölle musst, wo ein nie erlöschendes Feuer brennt. Und wenn es dein Fuß ist, durch den du zu Fall kommst, dann hau ihn ab. Es ist besser, du gehst als Krüppel ins Leben ein, als dass du beide Füße behältst und in die Hölle geworfen wirst. Und wenn es dein Auge ist, durch das du zu Fall kommst, dann reiß es aus. Es ist besser, du gehst einäugig ins Reich Gottes ein, als dass du beide Augen behältst und in die Hölle geworfen wirst, wo die Qual nicht endet und das Feuer nicht erlischt. Jeder muss mit Feuer gesalzen werden. Salz ist etwas Gutes. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Habt Salz in euch und haltet Frieden untereinander. Boah, was für ein Text. Habe ich auch gedacht, als ich den gelesen habe. Aber ich glaube, es ist ein Text, an dem wir viel, viel lernen können für unser Leben mit Jesus. Und auch über die Frage, wie man die Bibel auslegt, wie man die Bibel liest. Genau. Ich glaube, dass Jesus hier von einem Glauben spricht, von einem Christsein spricht, das von Leidenschaft geprägt ist. Eben, ich weiß, der Begriff Leidenschaft ist ja vielleicht auch ein bisschen schwierig, ist kein einfacher Begriff, kann ja auch unterschiedlich verstanden werden. Ich habe mir überlegt, manche haben die Predigt über diesen Text radikales Christsein genannt, oder? Aber radikal, das ist auch kein einfacher Begriff. Der wird heutzutage auch manchmal oder relativ oft mit gewaltbereit, fanatisch, terroristisch, als eine extrem politisch-ideologisch weltkämpfende Richtung aufgefasst und nicht mehr nur als von Grund auf oder vollständig oder gründlich sondern auch vielleicht rücksichtslos, kann auch radikal sein, oder? Und darum geht's Jesus hier, glaube ich, nicht. Und ich habe gedacht, entschieden oder hingegeben, das klingt mir zu fromm. Da hört ihr mir gar nicht zu. Ich finde, leidenschaftlich ist ein Wort, was das einigermaßen trifft, was Jesus da beschreibt. Was meine ich denn damit? Ich meine nicht ein Hobby. Paul hat es gebracht, hat es ja auch schon in den Raum gestellt. Ich meine nicht, dass jemand eine Leidenschaft für Briefmarken sammeln hat und dann vielleicht einmal im Jahr die Briefmarkensammlung rausnimmt und sich dran freut. Oder jemand, also dass es auch ein schöner Teil vom Leben ist, für den man dann eine Leidenschaft entwickelt. Was ich meine ist etwas, was uns prägt, durchdringt und bestimmt. Ich will euch ein Beispiel vom Geocaching zeigen. Ihr denkt wahrscheinlich alle, Mann, der Daniel, der ist angefressen, der jede freie Minute denkt er ans Geocachen, oder? Aber wir haben manche Freunde von uns haben mit uns angefangen. Also ich glaube, wir haben 2008 ungefähr angefangen und haben in der Zeit 1820 Geocaches ungefähr gemacht seitdem. Und am nächsten Donnerstag kommen ein paar dazu. Auf jeden Fall. Sei denn, es regnet. Aber andere Freunde, mit denen wir zusammen unterwegs waren, die vielleicht sogar nach uns gestartet haben, ich habe das heute Morgen extra mal nachgeschlagen, die haben 4.814, 5.118 und einer meiner besten Freunde, der hat 14.470 Geocaches gefunden. Wisst ihr, das ist eine Leidenschaft bei dem, das kann ich euch sagen. Der ist leidenschaftlich auch mit Jesus unterwegs, das ist mega cool. Der ist zum Beispiel nachts mit seinen Freunden, Samstag auf Sonntagnacht, ist der geocachen gegangen, ist nach Deutschland gefahren, haben irgendwie 100 oder 200 am Stück gemacht, ist nachts um 4 heimgekommen und saß nächsten Morgen um 10 bei mir im Gottesdienst. Der war wirklich leidenschaftlich unterwegs, was Geocachen angeht. Der ist sogar so weit gegangen, dass bei ihm sogar die Selbstverstümmelung eingesetzt hat. Also nicht absichtlich, keine Selbstverstümmelung, aber er hat einen Unfall. Er heißt Neun-Finger-Geocacher, weil er nur einen Finger weniger hat. Er ist über einen Zaun geklettert und ist mit dem Ehering am Zaun hängen geblieben in Deutschland und hat sich dann einen Finger abgerissen. Das meine ich mit Leidenschaft, oder? Dagegen bin ich Gelegenheitsgeocacher. Und das meine ich nicht mit Leidenschaft, sondern ich meine was uns auch was gibt oder wo wir fast nicht drauf verzichten können, wo wir auch bereit sind, Kosten auf uns zu nehmen, wo wir erleben, dass uns das beschenkt. Und ich glaube, Jesus möchte uns das ja geben. Vielleicht hast du dich auch schon gefragt, warum erlebe ich nicht den Reichtum von der Beziehung mit Jesus, wie ihn andere erleben? Warum erlebe ich nicht die Kraft Jesu? Warum haben andere Glaubensgespräche oder erleben, dass in ihrem Leben Jesus Wunder tut oder was wirkt oder ihnen was schenkt oder eine Gebetserhörung haben und ich erlebe das nicht? Und ich glaube, das, was Jesus uns da seinen Jüngern damals und uns heute sagen möchte, das bringt uns auf die Spur. Und wir haben ja schon letzten Sonntag gehört, dass sie eigentlich ein Stück weit auf der falschen Spur waren. Sie hatten so Vorbilder, die ein bisschen komisch ihren Glauben gelebt haben, oder? Die mit der Posaune haben ankündigen lassen, wenn sie für Arme gespendet haben, die Wert darauf gelegt haben, an den besten Plätzen zu Tisch zu sitzen, die es geschätzt haben, wenn man sie mit Rabbi anspricht, die bekannt dafür waren, dass sie lange Gebete gemacht haben und in den Gebeten in blumigsten Worten sich selbst gelobt haben, die bekannt dafür waren, dass sie gefastet haben, weil wenn sie gefastet haben, haben sie noch eine schlechte Miene dazu gemacht und sich an den Wegrand gesetzt, haben sich Asche auf den Kopf geschmiert und alle haben gemerkt, boah, ist der heilig und das hat denen so gut getan. Und Jesus hat gesagt, so sollt ihr nett sein. Ihr sollt nicht darüber diskutieren, wer ist von euch der Größte, wer ist von euch der Beste, sondern ihr sollt mich zum Vorbild nehmen. Ich diene euch, ich gebe euch mein Leben, ich gehe ans Kreuz, ich lasse mir ins Gesicht spucken, Nägel durch die Finger treiben. Ich bin bereit, mein Leben zu geben. Dienst ist euer Weg. Und das Gespräch setzt sich fort. Und Jesus merkt wieder, da ist eine falsche Leidenschaft in den Jüngern. Und diese falsche Leidenschaft, die gibt es auch. Und es hat sogar was mit der Arroganz zu tun. Ich will gleich noch was ergänzen zu dem, was du gesagt hast. Aber wir müssen uns vor Augen halten. Johannes sagt, wir haben einen gesehen, der hat Dämonen in deinen Namen ausgetrieben und wir haben es ihm verboten. Oder was erwartet er natürlich, dass Jesus sagt, super, du hast unsere Gruppe geschützt. Oder wir sind der exklusive Stoßtrupp des Reich Gottes. Haben die Jünger sich gedacht. Wir müssen doch dafür sorgen, dass niemand anders die Vermarktungsrechte für diese Botschaft und diese Kraft in Anspruch nehmen. So sind sie aufgetreten und haben anderen auf die Finger geschaut. Und dann sagt Jesus, das müsst ihr nicht machen. Das müsst ihr nicht machen. Denn jemand, den Bibeltext, Jesus sagt, hindert ihn nicht, denn jemand, der unter Berufung auf meinen Namen ein Wundertan tut, kann nicht gleichzeitig schlecht von mir reden. Also der Grund, warum Johannes es ihm verboten hat, war, er hat nicht zu uns gehört. Oder? Sagt Johannes, wir haben ihm es verboten, wir haben versucht, ihn zu hindern, weil er sich nicht zu uns hält. Und dann sagt Jesus, hindert ihn eben nicht. Da ist ja gar nichts Schlechtes daran, wenn er in meinem Namen Gutes tut. Wer in meinem Namen Gutes tut, der kann nicht allzu schlecht von uns reden. Und es ist nicht eure Aufgabe, allen anderen zu erklären, wo sie noch nicht, dass sie da und da und da und da noch nicht ganz auf unserer Linie sind, sondern lasst ihn doch einfach, kümmert euch um eure Aufgabe. Das ist keine Bedrohung für euch, wenn andere Wunder tun. Und ich sage das ganz bewusst. Ich meine, es gibt heutzutage, was ich manchmal auf Facebook sehe, ich überlege mir ständig, ob ich mich bei Facebook abmelden soll. Aber was da Christen diskutieren über Nebensächlichkeiten und sich in aller Öffentlichkeit die Bratpfannen um die Ohren hauen, da frage ich mich, habt ihr den Text gelesen? Versteht ihr, es geht doch gar nicht darum, dass ich jedem erkläre, dass sein Taufverständnis falsch ist, nur weil es anders ist als meins. Es gibt wirklich essentielle Fragen und es gibt Wahrheitsfragen. Und da sagt Jesus nicht, ja, ist egal, ob Muslim oder Christ. Das sagt Jesus nicht. Jesus sagt nicht, ja, ob du jetzt Jude bleibst oder mir nachfolgst. Nee. Aber er sagt, Leute, ihr müsst euch auf euren Auftrag konzentrieren. Und ich für mich muss ganz ehrlich sagen, ich habe zum Beispiel aufgehört, auf Facebook zu diskutieren. Mein Auftrag ist, euch zu dienen, hier in dieser Gemeinde, hier vor Ort. Ich baue keine virtuelle Gemeinde, sondern ich möchte Menschen dienen. Ich bin für Menschen da, ich tausche mich mit Menschen aus und ich will mich mit den Problemen befassen, die in unserer Gemeinde sind. Und ich verzichte auch ganz bewusst darauf, immer darzulegen, warum alle anderen christlichen Gemeinden oder Meinungen oder Vorgehensweisen falsch sind. Ich hoffe, dass ihr das auch schon gemerkt habt, dass ich nicht derjenige bin, der euch immer erklärt, wer alles Unrecht hat, sondern mein Auftrag ist es, euch Jesus lieb zu machen, euch in eurem Glauben zu unterstützen. Das kann schon sein, dass wir mal über andere Lehrmeinungen reden. Aber das ist nett. Wir müssen wirklich erkennen, wo sind die essentiellen, zentralen Unterschiede und wo sind die weniger zentralen Unterschiede. Und eine zentrale Frage ist natürlich, was ist Christsein? Ist Christsein Religiosität, Befolgen von Regeln, Besuch von Veranstaltungen? Nein, das sage ich immer wieder. Und dagegen grenze ich mich ab. Aber nicht, weil andere da das vertreten, sondern weil es eine Gefahr ist, dass wir das so verstehen. Relativismus, dass alles egal ist und dass Gott am Ende jedem einen Preis verleiht, ist das Christentum? Nein, dagegen grenze ich mich auch ab. Weil wir auch diese Gefahr, in dieser Gefahr stehen. Aber letztlich geht es ja darum, dass wir an unserem Auftrag arbeiten. Und deswegen gibt es eine falsche Leidenschaft. aber es gibt auch eine leidenschaftliche Liebe. Und vielleicht noch ganz kurz zu diesem Gleichnis mit den Elefanten. Ich finde es ein faszinierendes Gleichnis und ihr werdet es immer wieder hören. Und deswegen will ich noch eine Sache ergänzen. Der Michel hat es sehr gut beschrieben. Die Idee ist, dass da Blinde sind, die einen Elefanten betasten und am Ende sagt der eine, ja, das, was wir da betasten, das ist ein Schlauch, oder? Und der hat denn eigentlich den Rüssel in der Hand. Und der andere sagt, das ist ein Pinsel, der hat den Schwanz in der Hand. Und der andere sagt, das ist eine Statue, der hat den Fuß betastet. Und oft wird dieses Gleichnis eben erzählt, um zu sagen, wenn ihr Christen sagt, ihr habt die Wahrheit verstanden, dann seid ihr arrogant. Aber das Problem ist, derjenige, der dieses Gleichnis erzählt, beansprucht ja genauso die Wahrheit wie du. Versteht ihr? Das Problem bei diesem Gleichnis ist, dass wir alle verstehen, was ein Elefant ist. Und dass wir wissen, wie ein Elefant aussieht. Und wir können uns vorstellen, wenn einer nur den Rüssel anpackt und behauptet, das ist ein Schlauch, dann stimmt das einfach nicht. Weil wir wissen ja, dass es ein Elefant ist. Aber jetzt kommen wir zur Frage mit Gott und der Religion. Wer von uns weiß denn, wie Gott ist? Woher wissen wir denn, dass alle Religionen, was immer wieder behauptet wird, an den gleichen Gott glauben? Das können wir ja nur sagen, wenn einer von uns das Gesamtbild hat, den Elefanten gesehen hat sozusagen. Wenn ein Sehender da ist und den Blinden erklärt, wisst ihr, das ist ein Elefant, ihr seid blind. Und jetzt ist die Frage, wer ist denn der Sehende? Und mit Blick auf Gott gibt es keinen Sehenden. Es gibt keinen Allwissenden, der von vornherein weiß, die Religion, die haben es einfach nicht gecheckt, die sind blind. Versteht ihr? Das ist genau der gleiche exklusive Anspruch, wie das Christentum auch erhebt. Es ist nur ein anderer exklusiver Anspruch. Wir sagen, Jesus ist der Weg zu Gott. Der Islam sagt, Jesus ist nicht genug, Mohammed ist gekommen und der Islam ist richtig. Und die Atheisten oder Agnostiker sagen, es gibt keinen Gott. Und die Pluralisten sagen, ihr glaubt sowieso alle an das Gleiche. Aber niemand hat den gesamten Überblick. Jeder beansprucht für seine Sicht die Wahrheitsfrage. Und deswegen ist es nicht arrogant, zu sagen, dass wir daran glauben, dass Jesus der Weg zu Gott ist. Sondern es ist nur Ausdruck unserer Überzeugung. Arrogant wird es dann, wenn ich auf die anderen herabblicke und denke, was bin ich doch für ein toller Kerl, dass ich die Wahrheit gepachtet habe und die anderen sind so dumm, dass sie das nicht kapieren. Arrogant wird's, wenn ich den anderen nicht liebe, wenn ich nicht bereit bin, ihm zuzuhören. Wisst ihr, ich glaube, wir können von Muslimen was lernen. Wir können von Muslimen ganz viel lernen. Ich sage nicht, dass der Islam die Wahrheit ist. Aber ich sage auch nicht, dass alles da drin falsch ist. Der Islam glaubt zum Beispiel an einen Gott. Ja klar, das glauben wir auch. Das ist genauso Monotheismus wie wir. Oder? Das ist ja nicht falsch im Islam. Aber die Gottesvorstellung ist eine andere. Und so weiter. Aber damit ihr das versteht, und dagegen, gegen diese Frage und Suche nach Wahrheit ist Jesus nett. Aber er ist dagegen, dass wir uns zum Maßstab machen. Dafür, ob jemand anders seinen Namen im Mund führen darf. Es gibt eine falsche Leidenschaft. Und er warnt sogar. Er geht auf diese Menschen ein, die vielleicht auf andere Art und Weise Jesus nachfolgen. Hier geht es jetzt nicht um einen Andersgläubigen, sondern einen, der auch von Jesus redet, der in der Kraft von Jesus Wunder vollbringt. Und er sagt, wisst ihr, wer euch nur einen Becher Wasser zu trinken gibt, weil ihr Christus angehört, der wird von mir belohnt werden. Das ist eine positive Sicht auf solche Menschen. Jesus sagt nicht, worin die Belohnung besteht, und ich denke nicht, dass es da um die Ewigkeit geht. Zumindest sagt er es hier nicht. Ich denke, es geht um was anderes. Aber er sagt auch nicht, dass die Belohnung auf jeden Fall nach dem Tod kommt, oder? Aber er sagt, wer euch als Christen gut behandelt, den werde ich auch gut behandeln. Der wird dafür belohnt werden. Und er warnt die Christen und er sagt, hey, wenn wegen euch Und jetzt sagt er, fordert er uns eigentlich heraus. Bisher hatten wir falsche Leidenschaft. Jetzt kommt leidenschaftliche Liebe. Er sagt, wer aber einen von diesen Geringgeachteten, da geht es um die, die nur im Namen von Jesus reden, Wunder tun, aber nicht zu uns gehören, oder? Wer aber einen von diesen Geringgeachteten, die an mich glauben, zu Fall bringt, der käme noch gut weg, wenn man ihm einen Mühlstein um den Hals legen und ihn damit ins Meer werfen würde. Und ich glaube, Jesus fordert uns hier zu leidenschaftlicher Liebe auf. Jesus sagt ja, und das müssen wir uns vielleicht mal auf der Zunge zergehen lassen, Jesus sagt hier, es wäre das kleinere Übel, wenn du einen tonnenschweren Mühlstein um deinen Hals hängen würdest und ins Meer springen würdest und sterben würdest. Das wäre ein fürchterlicher Tod. Es wäre ein kleineres Übel, als wenn durch dich und dein Verhalten ein anderer vom Glauben abkäme. Er sagt, ihr als Jünger, ihr sollt nicht rumlaufen und sagen, das darfst nicht, das darfst nicht, das darfst nicht, das darfst nicht, sondern du sollst Diener des Glaubens der anderen sein. Du sollst nicht ein Hindernis für das Glauben anderer Menschen sein, Menschen, die neu zum Glauben kommen, sondern sollst ihr Helfer sein. Er spricht von einer leidenschaftlichen Liebe, von einer Fürsorge, von einer Rücksichtsnahme, von einem, wie verhalte ich mich, damit andere im Glauben dranbleiben und nicht wegkommen. Er spricht von Dienst. Und da stellt sich doch die Frage, wenn ich wirklich Jesus nachfolgen will, wenn ich seine Kraft erleben möchte, wenn ich merken möchte, wie Jesus durch mich andere Menschen verändert, dann stellt sich die fundamentale Frage, welchen Stellenwert haben andere für mich und meinen Glauben und für mein Leben? Bezieht sich der Begriff Liebe immer nur auf die, die mir wohlgesonnen sind, die zu uns gehören? Jesus vertritt kein exklusives Bild von Gemeinde, oder? Er sagt nicht, die Gemeinde ist der Kuschelclub der Geretteten, wo immer die dabei sind, die alle einer Meinung sind und die sowieso alles gleich machen und gleich sehen und alle anderen haben keinen Zugang. Sondern Jesus vertritt, und das werden wir in den nächsten Wochen auch nochmal hören, ein inklusives Bild. Er lädt jeden ein, dazuzukommen und sich zu verändern, auf den Weg zu gehen. Und es geschieht ja mit Liebe. Also, was bedeutet das? Wir verhalten uns eben nicht wie die geistliche Elite, die sowieso schon immer alles weiß und auf die anderen herabschaut, sondern wir sind dazu aufgefordert, Jesus fordert seine Jünger dazu auf, Diener für alle zu werden. Diejenigen, die nichts geben können, Kind, keine Ehre, keinen Respekt, kein Geld, keinen Rang können die verleihen, Kinder. Er nimmt ein Kind und stellt, wenn ihr Kinder aufnehmt, dann nehmt ihr mich auf. Und wenn ihr Leute euch um Leute kümmert, die noch nicht so weit sind im Glauben, wenn ihr ihnen dient und ihnen erklärt und sie betet und für sie da seid und mit ihnen Zeit verbringt und ihnen gute Freunde seid, ja, dann kümmert ihr euch eigentlich um mich. Das muss man verstehen, wenn Jesus das sagt. Und leidenschaftliche Nachfolge beginnt nicht damit, dass ich öffentlich oder privat jedem ständig auf die Finger klopfe, sondern leidenschaftlich beginnt damit, dass ich mein Leben in den Dienst Gottes stelle und sie mit einer Liebe liebe, wie der sie Gott liebt, wie sie der Vater liebt. Die Geschichte vom verlorenen Sohn, die beinhaltet so viel in Lukas 15. Sie beinhaltet auch, dass Jesus diesen verlumpten Sohn, der von den Schweinen kommt und kaputt ist, einfach in den Arm nimmt. Das ist der Vater, nicht Jesus. Das ist der Vater in diesem Bild, dem entgegengeht. Das ist Gottes Liebe. Und so sollen auch wir lieben. Ja, wofür kämpfen wir denn eigentlich? Welchen Stellenwert haben andere für mein Leben? Kämpfe ich darum, ringe ich darum, dass ich Recht habe? Oder ringe ich darum, dass der andere gerettet wird? Ringe ich darum, dass alle auf meiner Linie sind? Oder bin ich auch bereit zu erkennen, was zentrale Fragen, was weniger zentrale Fragen sind? Und mit Jesu Großzügigkeit den Weg zu gehen. Wisst ihr, der Paulus ist mir da wirklich ein Vorbild. Der Paulus sagt im Philipperbrief, und ich habe die Stelle jetzt leider nicht rausgesucht, aber ich möchte es trotzdem vorlesen. Der Paulus sitzt im Gefängnis, oder? Ähm, Herr Paulus sitzt im Gefängnis. Und er sagt, er schreibt diesen Philipperbrief. Und er sagt, ich bin froh, euch mitteilen zu können, Geschwister, Philipper 1, Vers 12, dass das, was mit mir geschehen ist, die Ausbreitung des Evangeliums sogar noch gefördert hat. Er sitzt im Gefängnis und freut sich darüber, dass das Evangelium ausgebreitet wurde, dadurch, dass er nicht mehr predigen kann. Öffentlich. Oder? Das heißt, bei der ganzen kaiserlichen Garde, also bei seinen Wachsoldaten, und weit darüber hinaus, hat es sich inzwischen herumgesprochen, dass meine Gefangenschaft eine Gefangenschaft wegen Christus ist. Aha, er hat doch Leute gehabt, denen das Evangelium weitersagen konnte. Aber er hat den Sinn darin gesehen, jetzt einfach für die da zu sein. Und bei den meisten Geschwistern ist gerade, weil ich inhaftiert bin, das Vertrauen auf den Herrn so gewachsen, dass sie jetzt noch viel mutiger sind und das Evangelium ohne Furcht weitersagen. Wow, der freut sich darüber, dass andere jetzt an seine Stelle treten. Er sitzt im Gefängnis, er kümmert sich um die Soldaten und andere sind an seine Stelle getreten, voller Mut und Freude. Und dann sagte Paulus, bei manchen sind zwar Neid und Streitsucht mit ins Spiel, wenn sie die Botschaft von Christus verkünden. Doch es gibt auch solche, die es in der richtigen Haltung tun. Das hat er schon gecheckt, dass manche neidisch auf ihn waren. Dass er so viel Beifall und Rückenklopfer bekommen hat. Oder dass Leute sich entschieden haben, dass Gott ihn gebraucht haben. Er sagt nochmal, die anderen hingegen verkündigen Christus aus selbstsüchtigen Motiven. Sie meinen es nicht ehrlich, sondern hoffen, mir in meiner Gefangenschaft noch zusätzliche Schwierigkeiten zu bereiten. Wow, das sind Geschwister. Hä? Die predigen, damit du noch eins mehr auf den Deckel bekommst. Das ist ihre heimliche Hoffnung. Und was sagt der Paulus? Was sagt er? Ich bereite schon meine Gardinenpredigt vor. Ich habe es mir genau aufgeschrieben. Ich weiß, wer das ist. Wenn ich fertig bin, wenn ich hier raus bin, dann wird es denen an Kragen gehen. Wenn ich die das nächste Mal sehe, mit meiner ganzen apostolischen Autorität, schmeiße ich die aus der Gemeinde. Sagt der Paulus. Oder? Nein. Er sagt, Philipper 1, Vers 18, aber was macht das schon? Ob es nun mit Hintergedanken geschieht oder in aller Aufrichtigkeit, entscheidend ist, dass im einen wie im anderen Fall die Botschaft von Christus verkündet wird und darüber freue ich mich. Wow! Darüber freue ich mich. Das ist das Entscheidende. Wir müssen uns nicht immer abgrenzen, erklären und den anderen sagen, was sie falsch machen, sondern wir müssen uns darüber freuen, dass die Botschaft von Jesus verkündet wird. Und ob die alles richtig verstanden haben oder wir alles richtig verstanden haben, das geht in erster Linie unsere Frage an Gott. Was will er von uns? Und jetzt sagt Jesus, weißt, die Leidenschaft, mit der ihr euch um andere kümmert, mit dieser Leidenschaft müsst ihr euch um euch selbst kümmern. Jetzt sagt er, wisst ihr, anderen gegenüber sollt ihr euch hingeben, sollt ihr Diener sein, sollt ihr bereit sein, euer Leben aufs Spiel zu setzen. Jesus sagt ja, nehmt dein Kreuz auf mich. Kreuz heißt Todesurteil. Oder? Und jetzt sagt er, euch selbst gegenüber sollt ihr eine Leidenschaft für eine Reinheit an den Tag legen. Und jetzt kommen die Texte mit der Selbstverstümmelung, oder? Da habe ich auch an Islam gedacht. Aber ich lese es euch nochmal vor. Und wenn es deine Hand ist, durch die du zu Fall kommst, dann hau sie ab. Es ist besser, du gehst verstümmelt ins Leben ein, als dass du beide Hände behältst und in die Hölle musst, wo ein nie erlöschendes Feuer brennt. Und wenn es dein Fuß ist, durch den du zu Fall kommst, dann hau ihn ab. Es ist besser, du gehst als Krüppel ins Leben ein, als dass du beide Füße behältst und in die Hölle geworfen wirst. Und wenn es dein Auge ist, durch das du zu Fall kommst, dann reiß es aus. Es ist besser, du gehst einäugig ins Reich Gottes ein, als dass du beide Augen behältst und in die Hölle geworfen wirst, wo die Qual nicht endet und das Feuer nicht erlischt. Ruft Jesus hier ganz ernsthaft zur Selbstverstümmelung auf. Ich habe ein Buch gefunden, ich habe das gegoogelt im Internet, es ist von einem der modernen Artisten geschrieben. Mir fällt gerade der Titel nicht ein, habe ich ja nicht aufgeschrieben. Aber ich kann es euch schicken. Ich würde es gerne mal lesen. Aber der schreibt über diesen Text, dass die Christen ja dann immer erklären, dass das nicht wörtlich gemeint ist und dass er das eine Sauerei findet, weil eigentlich hat es Jesus ja so gemeint, wie er es da gesagt hat. Oder? Das heißt, wenn wir sagen, wir nehmen die Bibel wörtlich, dann frage ich euch, warum habt ihr noch beide Hände? Oder? Es ist einfach, wie? Was hast du gesagt? Nur Gutes gemacht, genau. Sind wir wieder beim letzten Punkt. Wieder Selbsttäuschung. Ja, genau. Aber wir müssen ein bisschen aufpassen, wenn wir sagen, und das ist ja eine wichtige Lektion, dass wir uns das mal überlegen, was löst es denn eigentlich aus, wenn wir immer sagen, wir nehmen die Bibel wörtlich. Ich würde das so nicht formulieren. Ich finde das eine schwierige Formulierung. Weil wir legen die Bibel immer aus. Die ganze Bibel ist für mich Gottes Wort. Die ganze Bibel ist für mich Maßstab und zuverlässig. Aber nehmen wir sie wörtlich? Gell, wenn wir die Bibel wörtlich nehmen würden, dann müssten wir uns mit dem Bruderkuss küssen. Oder am ersten Tag der Woche etwas Geld für die Urgemeinde beiseite legen. Das steht nämlich im Korintherbrief, dass das die Gemeinde machen soll. Und ich sage das nicht, um uns über unser Schriftverständnis lächerlich zu machen, sondern um euch bewusst zu machen, auch wir legen die Bibel aus. Und auch wir erkennen an, und das tun alle, dass die Bibel bildhafte Sprache, Übertreibungen verwendet. Selbstverständlich ist das schon, was Jesus vorher sagt, mit dem Mühlstein eine völlige Übertreibung. Und auch hier spitzt er etwas zu. Aber er will uns doch damit eine Botschaft machen. Warum sehen wir denn, dass er das zuspitzt? Erstens, Jesus ist nie mit dem Hackebeil durch die Gegend gelaufen. Wir haben noch nie gehört im Neuen Testament, dass er seinen Jüngern irgendwie Hände abgehackt hat. Oder sonst irgendwas. Zweitens hat Jesus ja in Markus 7 erklärt, das eigentliche Problem beim Ehebruch oder bei übler Nachrede ist nicht deine Zunge oder dein Auge, sondern was hat er gesagt? Dein Herz. Dein Herz muss verändert werden. Du musst ja von innen heraus verändert werden. Das ist ja so, oder? Wenn wir uns die Hand abhacken, haben wir ja immer noch eine. Und ich kann euch garantieren, wenn ihr einem Dieb die Hand abhackt, dann wird er nicht automatisch zu einem ehrlichen Mitbürger. Es ist also klar, Jesus übertreibt hier. Aber worum geht es ihm dann? Es geht ihm darum, dass seine Jünger mit aller Entschlossenheit sich von Dingen verabschieden, die ihrer Ewigkeit schaden. Die der Ewigkeit schaden. Dass wir uns mit aller Entschiedenheit Gott zuwenden und Reinheit suchen. Hier geht es um eine leidenschaftliche Reinheit. Oder dass es nicht egal ist. Ich habe zum Beispiel meinen Zivildienst in Hamburg, in St. Pauli gemacht, oder auf der Reeperbahn bei der Heilsarmee. Und ich sage jetzt mal, ich war nie in einem Bordell oder in so einem Etablissement, aber ich habe miterlebt und auch erklärt bekommen, wie das da funktioniert, oder? Da gibt's ja die Herbertstraße, das ist eine Straße, wo die Prostituierten sozusagen im Schaufenster sitzen und die Männer können sich's aussuchen und vorne und hinten ist eine Barriere und da dürfen nur Männer rein. Wenn da eine Frau reingeht, dann kriegt die einen Eimer Wasser über den Kopf. Und ich habe das auch miterlebt, gesehen, dass da Frauen vor der Herbertstraße stehen bleiben und ihre Männer marschieren da rein. Ja, muss ich mir das als Christ antun? Wenn ich sowieso sage, ich möchte nicht zu Prostituierten gehen, dass ich da durchlaufe? Nee. Sagt ihr, ja gut, Daniel, das ist ein extremes Beispiel. Ja, muss ich es zulassen, dass auf meinem Computer die Pornoseiten gehen? Nee. Gibt's genügend Programme, die dir das abstellen? Kannst du Unterstützung und Hilfe bekommen? Müssen wir wirklich uns allem aussetzen oder können wir freiwillig unsere Freiheit begrenzen? Können wir freiwillig uns auf etwas einlassen? Und Jesus sagt, das ist doch ernst. Es muss dir doch ernst sein, damit mir nachzufolgen. Und versteht ihr, wir können für viele Dinge, und ich habe das auch schon gemacht, für viele Dinge können wir immer Entschuldigungen suchen und Erklärungen. Ja, weiß, meine Eltern, die, kann es euch in meinem Fall erklären, meine Eltern haben dafür gesorgt, dass ich einen Job hatte als Schüler und was habe ich verteilt? Fernsehzeitschriften, Klatschzeitschriften und Sexzeitschriften. Praline, Neue Revue, Quick. So ein Dreck. Oder? Und ich als Kind, was habe ich gemacht? Das Zeug's angeguckt. Oder? Jetzt könnte ich sagen, ja, meine Eltern. Wisst ihr? Meine Eltern. Nein. Ich könnte sagen, heute, wenn ich Probleme habe, hätte mit Pornografie, könnte ich sagen, meine Eltern, wisst ihr? Aber ich kann ja mal Verantwortung übernehmen. Und ich muss ja auch Verantwortung übernehmen für das, was ich tue. Und die Frage ist ja nicht, was meine Eltern gemacht haben, sondern das, was ich daraus mache, in der Kraft Gottes. Und das ist ein Kapitel in meinem Leben, wo ich überhaupt nicht stolz drauf bin und deswegen auch nicht in die Details gehen will. Aber versteht ihr, das ist doch, es ist doch ganz entscheidend, dass ich für mich mal entschieden habe, ich will das nicht. Und ich kann euch ehrlich sagen, dass ich heute kein Problem damit habe, dass ich ständig auf irgendwelchen Pornoseiten bin oder gar da immer hin will. Weil Gott mich davon frei gemacht hat. Und das ist wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind, dass Gott uns dabei ja helfen will. Aber es braucht doch das entscheidende Nein von uns und das konsequente Nein. Oder, und das ist jetzt ein Beispiel für Männer, oder? Es gibt ein Beispiel für Frauen, gibt's natürlich auch. Ihr Frauen, ich will euch da jetzt nicht erklären, was angeblich ich als Mann sage, was eure Probleme sind. Ihr wisst es. Und auch da gibt es Wege, entschieden Nein zu sagen zur Sünde und zur Schuld. Ich sage jetzt mal ein positives Beispiel. Meine Frau hat mir eben gesagt, weißt du, wenn ich mit meinen Freundinnen zusammen bin, kannst du ganz sicher sein, dass ich nicht schlecht über dich rede. Wow. Super. Und ich will dir wirklich sagen, Jesus erwartet von dir, wenn du ihm nachfolgst, dass du das ernst meinst und dass du ernst machst. Und ich will dir auch die Frage stellen, vorhin habe ich dir die Frage gestellt, was bedeuten andere Menschen für dein Leben? Also, wie gehst du mit ihnen um? Wie denkst du über sie? Menschen, die noch nicht im Glauben sind, die nicht deiner Meinung sind, die einer anderen Religion angehören, wie gehst du mit ihnen um? Die Antwort ist leidenschaftliche Liebe. Und ich will jetzt noch die seelsorgerliche Frage stellen. Wer ist in deinem Leben vorhanden und darf ohne zu zögern dir im Auftrag Gottes Fragen stellen oder die Wahrheit sagen? Wer darf in deine geheimsten, intimsten Gedanken reinschauen und dich fragen, warum machst du das eigentlich so? Ich habe verschiedene Leute, denen ich das Recht eingeräumt habe. Das eine ist meine Frau, andere sind Seelsorger. Und das ist wichtig, dass ich habe mir vorgenommen, es gibt wirklich Leute, von denen lasse ich mir was sagen. Ich habe das nämlich nötig. Sonst wüsste ich ja schon alles. Und wenn meine Frau mir was sagt, dann ist mir eigentlich wichtig, darauf auch zu hören. In einer kritischen Situation, in der Gemeinde oder persönlich, würde ich meine Frau immer um Rat fragen und wenn sie mir einen Rat gibt, würde ich nie den einfach in den Wind schießen. Und sie hat auch das Recht, mir kritische Fragen zu stellen. Noch ein letztes, was wir erklären müssen, ein bisschen lang heute. Jesus bringt noch ganz zum Schluss was Rätselhaftes. Er sagt, jeder muss mit Feuer gesalzen werden. Jeder muss mit Feuer gesalzen werden. Salz ist etwas Gutes, wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Habt Salz in euch und haltet Frieden untereinander. Also das Thema Feuer kommt ja schon vorher ein paar Mal vor. Jesus spricht da von der Hölle. Jesus spricht von der Hölle nicht in der Form, dass er damit droht, sondern dass er sagt, ihr wollt ja da nicht hin. Es gibt ja den Weg des Lebens. Das ist mir noch wichtig, dass ihr das bewusst seid. Über die Hölle kann man natürlich auch ausführlich reden. Ist kein Thema, was man meiden muss. Aber jetzt sagt er auf einmal, jeder muss mit Feuer gesalzen werden. Was meint er damit? Ich finde, die beste Erklärung dafür ist, wenn man die alttestamentlichen Opfergesetze anschaut. Denn bei den Opfern kommt ja Feuer vor. Und in 3. Mose 2 gibt es ein Speiseopfer, was dargebracht wurde. Und da heißt es, in 3. Mose 2, Vers 13, doch muss jedes Speiseopfer, überhaupt jedes Opfer gesalzen werden, denn das Salz ist ein Zeichen dafür, dass der Bund Gottes mit euch von ewiger Dauer ist. Muss jedes Speiseopfer, überhaupt jedes Opfer gesalzen werden, denn das Salz ist ein Zeichen dafür, dass der Bund Gottes mit euch von ewiger Dauer ist. So, was meint Paulus also hier? Jesus, nicht Paulus. Ich denke, das, was wir da, wir erleben ja keinen Opferkult mehr. Aber die Juden damals haben das gewusst. Die haben gewusst, dass Salz dazugehört. Es kommt auch noch an anderen Stellen im Alten Testament im Zusammenhang mit Opfer vor. Das Opfer wird auf den Altar gebracht, gesalzen, verbrannt. Und in 3. Mose steht, es ist ein Zeichen dafür, dass der Bund Gottes mit euch von ewiger Dauer ist. Salz ist was Kostbares, Salz ist was Bewahrendes, oder? Und Feuer und Salz ist ein Bild für dieses Opfer. Und ich glaube, das, was im Neuen Testament der passende Text zu diesem Vers ist, Römer 12, Vers 1. Da sagt Paulus, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt. Also Paulus sagt, ihr müsst euch immer wieder, ihr müsst aus der Hingabe heraus leben. Und zwar nicht nur aus der Hingabe von Zeit, begrenzter Zeit, sondern eures ganzen Lebens. Und er vergleicht es mit dem Opfer. Und ich glaube, Jesus macht es hier auch. Und er sagt uns mit dem, was er hier sagt, wisst ihr, euer Leben soll dauerhaft mir gehören. Ihr sollt euer Leben immer wieder ganz bewusst vor mich hinlegen und mir hingeben. Es muss mit Feuer gesalzen werden. Und er betont da noch, habt Salz in euch und haltet Frieden untereinander. Also lebt aus dieser dauerhaften Beziehung und lebt im Miteinander und nicht im Gegeneinander. Wieder etwas, was auch mit dem zu tun hat, dass man den anderen immer sagt, was sie alles falsch machen, oder? Und denen verbietet, die nicht zur Gruppe gehören, nicht den Namen Jesus zu verwenden. Frieden ist das, was Jesus will. Okay, leidenschaftlich Jesus nachfolgen. Auf manches konnte ich nicht so in die Tiefe eingehen, aber ich hoffe, es ist euch wichtig geworden. Leidenschaftlich Jesus nachzufolgen heißt, die falschen Leidenschaften abzulegen. Heißt aufzuhören, sich um die anderen zu kümmern und mehr darum zu kümmern, was ist mein Auftrag? Wo diene ich Gott? Wo baue ich Gemeinde? Vor Ort, nicht virtuell. Leidenschaftlich Jesus nachfolgen heißt, andere Menschen leidenschaftlich lieben mit der Liebe, die sie Gott liebt. Sich ihnen zur Verfügung zu stellen und sich zu überlegen, was kann ich dazu beitragen, dass sie im Glauben gestärkt werden und zu verhindern, dass ich ein Opfer, ein Stolperstein für ihren Glauben werde. Leidenschaftlich Jesus nachfolgen heißt leidenschaftlich Ja zu sagen zu einem Leben in der Nachfolge Gottes und seine Maßstäbe zur Gültigkeit zu bringen und mich nicht hinter falschen Ausflüchten zu verstecken. Ausreden. Leidenschaftlich Jesus nachfolgen hat damit zu tun, dass wir uns dauerhaft mit unserem ganzen Leben ihm zur Verfügung stellen. Und letztlich das suchen, was er will. Und das führt zu Friede, Freiheit. Und ihr werdet merken, wenn wir diesen Weg gehen, persönlich und als Gemeinde, dann werden wir Gottes Kraft erleben. Dann werden wir erleben, wie Menschen verändert werden. Dann werden wir erleben, wie wir verändert werden. Dann werden wir erleben, wie Menschen, die klein anfangen im Glauben, stark werden. Dann werden wir erleben, wie Gottes Reich wächst. Ich möchte gern beten. Herr Jesus, du bist nicht immer Zuckerwatte-Verkäufer, sondern du redest auch Klartext und du redest nicht nur über das Äußerliche, sondern du redest auch über das, was in uns ist. Und wir haben das heute Morgen gemerkt, dass es so wichtig ist, dir zuzuhören und auch das zu tun, was du uns sagst. Und wir beten darum, dass das gelingt. Herr, du weißt, dass wir da auf dich angewiesen sind, auf deine Kraft. Und wir danken dir, dass du die Kraft des Heiligen Geistes gegeben hast. Und wir danken dir dafür, dass wir uns in unserem Glauben dir stellen können und dir ausliefern können und erwarten können, dass du uns hilfst und dass du uns veränderst und dass du uns prägst und dass du uns auch eine neue Perspektive schenkst auf unser Leben. Danke für die Berufung, leidenschaftlich andere Menschen zu lieben. Danke für die Möglichkeit, in Reinheit zu leben. Danke für die Möglichkeit, mit dir zu leben, für dich zu leben. Danke für die gute Botschaft, die wir anderen weitersagen dürfen, dass du uns liebst, deine Hände nach uns ausstreckst und mit uns unterwegs bist. Amen.